Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Amen. Und lass uns auch noch gleich dazu lesen, auch alle zusammen, den Vers, den Petrus hier zitiert hat, nämlich aus 3. Mose 11, Verse 44 und 45. 3. Mose 11, 44 und 45. Können wir alle zusammen lesen. Amen, Jesus. Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen und sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und ihr sollt euch nicht verunreinigen mit irgendwelchem Getier, das auf der Erde kriecht. Denn ich, der Herr, bin es, der euch aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein. Darum sollt ihr heilig sein, denn ich bin heilig. Ja, Herr. Herr, wir loben dich heute Morgen, dass du weiter zu uns sprechen willst. Danke, dass du der Heilige bist, der uns berufen hat. Herr, wir beten, dass du uns heute Morgen neu deine Heiligkeit offenbarst. Dass wir erkennen, dass du ein heiliger Gott bist und wir ein heiliges Volk sein sollen, Herr. Ja, Herr, schreibe dein Wort in jeden von uns tief hinein. Gib uns allen Ohren zu hören, was du zu sagen hast. Amen, Herr. Wir loben dich für die Konferenz, für dein kostbares Wort, Herr. Und für das hohe Ziel, das du mit uns hast. Und auch den Weg, den du uns zeigst, Herr. Amen. Danke, Herr Jesus. Amen. Ja, wir haben heute Morgen Gemeinschaft über Römisch 4. Werdet heilig in eurem ganzen Wandel, ein Gebot Gottes. Wir haben ja gestern Abend schon diesen Abschnitt hier gesehen, 1. Petrus 1, 13 bis 17 oder eigentlich bis 20, mit dem Titel Unsere Mitarbeit. Unsere Mitarbeit, ja. Gott braucht wirklich unsere Mitarbeit. Für die Wiedergeburt, wie wir schon gesehen haben, da brauchte Gott auch unsere Willigkeit, unsere Entscheidung, aber nicht so viel Mitarbeit. Eine kurze Entscheidung, wie wir gesehen haben, war ausreichend, um den Herrn aufzunehmen und von Neuem geboren zu werden. Das war auch schon eine Mitarbeit, aber eine sehr kleine. Wir haben einfach angenommen, was Gott uns geschenkt hat. Und auch die Umwandlung des Leibes, wir erinnern uns an dieses Schaubild hier, bedarf auch nicht so viel Mitarbeit. Das wird der Herr machen in einem Nu. Aber der ganze Prozess in der Mitte, die Errettung unserer Seele, die wir gestern Morgen gesehen haben, die bedarf wirklich unserer Mitarbeit. Und deswegen ist dieser Abschnitt so wichtig hier. Und mitten in diesem Abschnitt über die Mitarbeit, da schiebt Petrus hier ein Zitat ein, wir haben es gerade gelesen, und sagt uns, dass wir heilig werden sollen in unserem ganzen Wandel. Und seine Begründung war für diesen Satz direkt danach, denn es steht geschrieben. Was steht geschrieben? Wir haben es auch gerade gelesen, 3. Mose 11, und es steht auch an mehreren anderen Stellen nochmal in Mose. Ihr sollt heilig sein. Warum? Warum sollen wir heilig sein? Gott sagt, denn ich bin heilig. Amen. Möge der Herr unsere Augen öffnen zu sehen, wir haben einen heiligen Gott. Es gibt viele Adjektive, mit denen man unseren Gott beschreiben kann. Aber vielleicht das Erste und Wichtigste ist, dass er heilig ist. Unser Gott ist ein heiliger Gott. Und weil unser Gott heilig ist und er uns zu seinem Volk gemacht hat und nicht ein Volk, das getrennt von ihm ist, er ist dort und wir sind hier, sondern ein Volk, das ihm nahe sein soll, deswegen gibt er uns dieses Gebot und sagt, so wie ich heilig bin, sollt auch ihr heilig sein. Und insofern ist dieser Abschnitt hier über die Mitarbeit dafür da, dass wir heilig werden in unserem ganzen Wandel. Und letztlich ist die Heiligkeit sogar das Ergebnis unserer Mitarbeit. Wenn wir mit Gott zusammenarbeiten, unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen und den Weg gehen, den er uns gezeigt hat, dann werden wir heilig sein, wie er heilig ist. Wir brauchen so ein Bewusstsein, dass Heiligkeit sein Wesen ist. Es ist auch erstaunlich, er sagt, ich bin heilig. Wenn wir an Heiligkeit denken, wir denken vielleicht zuerst an bestimmte Verhaltensweisen. Wenn wir denken, ein heiliger Mensch, wer ist das? Ah, das ist jemand, der macht dies und das nicht. Und auch im Christentum gibt es oft dieses Verständnis. Ja, Heiligkeit heißt eine lange Liste mit Sachen, die du jetzt nicht mehr machen darfst, als du ein Christ geworden bist. Aber Heiligkeit ist zuerst mal nicht ein Verhalten, sondern Gottes Wesen. Gott ist heilig. Und was heißt es, dass er heilig ist? Lass uns dazu einen Vers lesen, der auch unseren Herrn beschreibt, Hebräer 7, 26. Dass wir ein bisschen mehr verstehen, was heilig bedeutet. Hebräer 7, 26. Können wir mal aufschlagen, ich lese es kurz vor. Dort ist unser Herr Jesus Christus beschrieben, und zwar in seiner Rolle als Hohepriester. Das ist sehr wichtig. Der Herr ist unser Hohepriester und dort steht, ein solcher Hohepriester war genau das, was wir nötig hatten. Und was ist die erste Eigenschaft, die hier genannt ist über ihn? Der heilig ist. So, Gott selbst stellt sich im alten Bund schon vor und sagt, ich bin heilig. Jesus Christus stellt sich vor im neuen Bund als der Hohepriester und sagt, ich bin heilig. Und der Geist, den wir empfangen haben, was sagt 1. Petrus 1, wie heißt der? Das ist der Heilige Geist. Der ganze dreieine Gott ist zuallererst mal heilig. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und wenn wir das sehen, müssen wir wirklich ein Empfinden bekommen. Herr, wie viel mehr müssen wir heilig sein als dein Volk? Es kann nicht sein, dass der dreieine Gott durch und durch heilig ist und wir als sein Volk sind so unheilig. Deswegen steht hier, dieser heilige hohe Priester ist genau das, was wir nötig haben. Warum ist es genau, was wir nötig haben? Weil wir so wie er werden sollen. Heilig. Und dann sagt er, was heißt heilig? Er ist frei vom Bösen. Lobt den Herrn. Frei vom Bösen. Viele von uns wissen, ja, Heiligkeit bedeutet vor allem Absonderung. Und wenn man sieht, Heiligkeit ist Absonderung, dann ist die Frage, ja, Absonderung wovon? Über den Herrn heißt es frei vom Bösen. So, Heiligkeit zeigt eine Absonderung vom Bösen, von allem, was böse ist. Die Liste ist lang. Aber es ist so wunderbar, wie es steht, frei vom Bösen. Frei. Amen. Absonderung ist eine Befreiung. Es ist überhaupt nicht, wie die Vorstellung vieler Gläubiger, ein gesetzliches Verhalten, dass man viele Dinge nicht mehr darf, überhaupt nicht, sondern eine Befreiung vom Bösen. Und je mehr der Herr uns heiligt und wir auch mitarbeiten zur Heiligung, was wird passieren? Wir werden frei vom Bösen. Ist das nicht gut? Wer von euch möchte nicht frei werden vom Bösen? Gibt es jemanden, der noch sagt, ich würde gerne das Böse behalten? Wahrscheinlich, hoffentlich niemand. Ja. Wir möchten alle frei werden vom Bösen. Und was ist Gottes Weg dafür? Unsere Heiligung. Unsere Heiligung ist der Weg. Und es ist nicht eine Anforderung. Natürlich, Gott gibt uns hier das Gebot und sagt, ihr sollt heilig sein. Aber Gott ist nicht so, dass er sich dann zurückzieht und sagt, jetzt seht zu, wie ihr heilig seid. Und hier sind alle Regeln, an die ihr euch halten müsst. Nein, er gibt uns seinen Sohn, der schon heilig ist. Er hat uns seinen Sohn gegeben, der schon frei vom Bösen ist. Und der lebt jetzt in dir. Also wenn du dir bewusst machst, dass in dir einer lebt, der hier beschrieben ist, der schon frei vom Bösen ist, ist es dann noch so schwierig? Sollte es dann noch so schwierig sein, frei zu werden vom Bösen? Wenn du weißt, der schon so ist, ist in dir, nicht außerhalb von dir, sondern in dir. Wir haben wirklich einen Weg. Und das ist so wunderbar, ja? Petrus zeigt hier nicht nur, dass Gott uns dieses Gebot gibt. Ja, es ist ein Gebot Gottes. Und zwar speziell für uns Priester. Speziell für uns Priester gibt es dieses Gebot. Aber Gott gibt uns auch den Weg. Er hat uns seinen Sohn gegeben und sogar hat er uns auch den Heiligen Geist gegeben, der jetzt in uns wohnt, seit der Wiedergeburt. Und Geschwister, dass er Heiliger Geist heißt, das muss uns auch zeigen, was die erste Funktion des Geistes in uns ist. Ich weiß nicht, ob wir so ein Bewusstsein haben, wenn wir an den Geist denken, der in uns ist. Es ist der Heilige Geist. Das heißt, der Geist in mir möchte mich jeden Tag von morgens bis abends und sogar nachts weiter heiligen, weiter umgestalten in das Bild Christi. Und da müssen wir uns wirklich fragen, ja, mit welcher Haltung kommen wir zum Herrn? Mit welcher Haltung kommen wir zum Heiligen Geist? Ja, oft um Leben zu bekommen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, Leben ist wichtig. Aber was ist das für ein Leben? Ist das ein heiliges Leben? Wie oft sind wir schon zum Herrn gekommen in dem Bewusstsein, Herr, heilige mich heute ein Stück mehr? Wie oft wenden wir uns innerlich mit dem Bewusstsein, dass der Heilige Geist dieses Werk der Heiligung in uns machen kann? So gut, wenn wir das üben, diesem Bewusstsein zum Herrn zu kommen und auch zu beten, Herr, wenn du in mir heilig bist und frei vom Bösen, dann Herr, befreie auch mich völlig vom Bösen. Alle bösen Gedanken, alles Böse, was noch in meiner Seele ist. Und letztlich Heiligung und die Errettung der Seele, was wir gestern Morgen gesehen haben, das geht Hand in Hand. Das kann man gar nicht trennen. Was ist die Errettung der Seele? Es ist unsere Heiligung. Wozu führt die Heiligung? Zur Errettung unserer Seele. Warum? Weil unsere Seele der Bereich ist, der so viel Heiligung noch braucht. Der Heilige Geist ist da, in dem innersten Teil dort, haben wir gestern gesehen, da haben wir den Heiligen Geist empfangen. Da ist nicht mehr das Problem. Aber das Problem ist die Seele, die oft noch so unheilig ist. Wir wollen Dinge, die Gott nicht will. Und was er will, interessiert uns nicht. Ja, unser Gefühl ist oft noch so böse, wankelmütig, verdorben. Unser Verstand ist, wie wir jetzt schon ein paar Mal gehört haben, verwirrt, unklar. Unsere Seele braucht Heiligung. Und dafür lebt der Herr in uns und dafür haben wir den Heiligen Geist bekommen. Und dann sagt er hier noch unbefleckt, lobt den Herrn. Oft merken wir noch und empfinden wir, wie wir innerlich befleckt sind. Aber wir haben einen hohen Priester bekommen, der unbefleckt ist. Und dann kommt hier dieses Wort der Absonderung, von den Sündern abgesondert. Amen. Der Herr war zwar einerseits ein Freund der Sünder und Zöllner, aber er war gleichzeitig von den Sündern abgesondert. Das ist wunderbar. Und es zeigt uns auch, diese Heiligkeit, diese Absonderung heißt nicht, dass wir uns äußerlich von allem jetzt abschotten. Das hat der Herr auch nicht gemacht. Der Herr war zwar von den Sündern abgesondert, aber er hat viel Zeit mit ihnen verbracht. Das ist erstaunlich, ja. Wir denken, ah, Absonderung, okay, jetzt gehe ich nicht mehr zur Arbeit, mache nur noch Homeoffice, damit ich meine Kollegen nicht mehr sehen muss. Das wäre nicht so gut, weil wie sollen sie dann gerettet werden? Ja, was ist unsere Vorstellung? Ja? Warum gibt es Kloster? Warum gibt es Mönche? Warum gibt es sowas? Weil der Mensch seine Vorstellung hat von Heiligung, von Absonderung. Aber weißt du, du kannst dich von allem absondern und ins Kloster gehen und trotzdem innerlich noch sehr unheilig sein. Innerlich ist die Welt noch voll da. Innerlich ist die Sünde noch voll da. Es ist wirklich eine Frage, wie ist unser innerer Zustand, wie ist unser Herz? Es gibt einen Vers in Petrus, 1. Petrus 3, Vers 15, da sagt er, heiligt Christus als den Herrn, wo? In euren Herzen. Heiligung fängt an in unseren Herzen. Wirklich, es ist nicht zuallererst eine äußere Absonderung, auch wenn es die auch gibt und wenn der Herr die auch zeigt. Aber es ist eine Sache des Herzens. Und wenn die Absonderung nur äußerlich ist, wir sehen das beim Volk Israel, Gott hat sie rausgeholt aus Ägypten, durchs Rote Meer gebracht, das war eine äußerliche Absonderung und die war auch nötig, die war auch richtig. Aber kurz danach sieht man, ihr Herz war immer noch dort. Sie waren zwar äußerlich abgesondert, ihr Leib war nicht mehr in Ägypten, aber ihr Herz war immer noch in Ägypten, hat sich sogar dahin zurückgesehnt. Aber wir sollen lernen, uns zu heiligen und Christus zu heiligen in unseren Herzen. Und so war auch der Herr. Warum konnte der Herr so viel Zeit mit Sündern verbringen, ohne dass es ihn auch nur einmal befleckt hat? weil er innerlich heilig war. Er war innerlich von den Sündern abgesondert. Das heißt, er hatte nichts zu tun mit der Sünde. Mit der Sünde in ihrem Leben hatte er nichts zu tun. Aber er hatte ein Herz für sie, dass auch sie frei vom Bösen werden. Lob den Herrn. Und ich möchte das lernen, zum Beispiel so zur Arbeit zu gehen. Innerlich ganz abgesondert zu sein von dem, was die Sünder machen. Und doch so nahbar zu sein und Christus zu leben, dass auch diese Sünder gerettet werden können. Aber es ist wunderbar hier, von den Sündern abgesondert. Und da sollen wir wirklich uns fragen, Herr, wie sehr bin ich innerlich abgesondert? Auch hier auf dem Michelsberg. Ja. Es ist eine Sache, hier hinzufahren. Hier oben ist man wirklich abgesondert. Wirklich, ja. Es ist umzäunt, auf dem Berg. Hier ist niemand außer uns. Aber du kannst auf dem Michelsberg sein und dein Herz denkt den ganzen Tag über die Arbeit nach, über schöne Sachen, die wir nach der Konferenz machen wollen. Ja, es kann wirklich sein. Und ich habe selber gemerkt, als ich hierher gekommen bin, ich muss mein Herz jetzt hier heiligen. Es war so gut zu Beginn der Konferenz und nicht nur zu Beginn, auch heute Morgen neu. Jeden Morgen neu zu sagen, Herr, ich heilige mein Herz. Und das ist unsere Mitarbeit. Deswegen ist das dieser Abschnitt hier unsere Mitarbeit. Das wird der Herr nicht für uns machen. Es funktioniert leider nicht so, du fährst hier hoch und in dem Moment, wo du durchs Tor vorne gehst, bist du innerlich ganz frei. Automatisch. Es wäre schön, könnten wir hier wohnen alle Zeit. Aber so funktioniert es nicht. Es ist unsere Mitarbeit. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Herr, wie Petrus sagt, ich heilige dich in meinem Herzen. Das heißt, ich schaffe Raum für Christus. Was heißt das, heiligt Christus als den Herrn in euren Herzen? Das heißt, du machst Platz für Christus. Ich habe selber gemerkt, jetzt vor der Konferenz, ich muss Platz schaffen. Das wird der Herr mir nicht abnehmen. Ich muss diese Absonderung in meinem Herzen vollziehen. Und das beinhaltet auch aufzuräumen. Dinge wegzuschaffen, wo ich merke, das will mich jetzt ablenken vom Wort. Und nicht nur böse Dinge, viele sogenannte gute Dinge, legitime Dinge. Aber sie können uns ablenken. Und den Platz, den Christus und sein Wort in unserem Herzen hat, einengen. Und wenn wir hier bei der Konferenz zum Beispiel sind, das ist jetzt nicht nur für die Konferenz, aber es ist ein gutes Beispiel, und nur 20% meines Herzens ist für Christus und sein Wort. Und die anderen 80% sind voll mit allem Möglichen, weil ich es nicht weggeschafft habe. Dann fragt euch selber, wie wirksam wird die Konferenz sein? Wie sehr wird das Wort in mir wirken und Frucht hervorbringen? Wenig bis gar nicht. Der Herr will unser ganzes Herz und es liegt wirklich an uns. Daher lasst uns eine neue Entscheidung treffen. Ich heilige den Herrn in meinem Herzen. Ich mache Platz für ihn. Und es ist auch gut, den Herrn zu bitten, Herr, scheine hinein. Ja, in Sprüche gibt es diesen wunderbaren Vers. Der Geist ist eine Leuchte in uns Menschen. Er durchforscht alle Kammern des Herzens. Der Herr gibt gerne Licht, aber wenn das Licht an ist, dann brauchst du noch jemanden, der das Zimmer aufräumt. Und das ist meine Mitarbeit. Ja, den Herrn kann ich bitten um Licht und es ist gut, täglich zu bitten. Herr, leuchte in mein Herz hinein. Gib mir Licht über die Dinge, die die Kapazität meines Herzens begrenzen für dich. Aber wenn der Herr Licht gegeben hat, dann muss ich eine Entscheidung treffen. Herr, ich schaffe das raus. Selbst wenn es gut ist, selbst wenn es legitim ist. Wenn ich merke, es lenkt mich ab von dem Herrn und seinem Wort, dann muss ich eine Absonderung machen in meinem Herzen. Amen. Von den Sündern abgesondert und höher als die Himmel geworden. Lob den Herrn, dass wir so einen Christus bekommen haben. Und obwohl die Heiligung in unserem Herzen, unserem Wesen, unserer Seele anfängt, wird sie doch eine Auswirkung natürlich haben auf unseren Wandel. Und deswegen sagt Petrus, er zitiert den Vers, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das hat mit unserem Sein zu tun, mit unserem Wesen. Aber Petrus sagt auch, werdet heilig in eurem ganzen Wandel. Das heißt, wenn mein Inneres geheiligt wird, dann wird man auch äußerlich einen Unterschied sehen. Es muss so sein. Ja? Es kann nicht sein, dass wir innerlich heilig sind und wir leben, wie die Welt lebt. Wir sehen aus, wie die Menschen der Welt aussehen. Wir kleiden uns wie sie, wir verhalten uns wie sie, wir reden wie sie. Das kann nicht sein. Und deshalb muss die Heiligung auch eine Auswirkung haben, wie Petrus sagt, auf unseren Wandel. Und ich schätze, wie er sagt, in eurem ganzen Wandel. So gut zum Herrn zu beten. Herr, heilige mich in meinem ganzen Wandel. Bringe mein Leben in Ordnung und zeige mir, Herr, wo da meine Mitarbeit ist. Und es gefällt mir in 2. Korinther 6, Vers 14, dieser Abschnitt. Da zählt er ein paar Punkte auf, wie die Heiligung aussieht. 2. Korinther 6, Vers 14. Und er sagt dort zum Beispiel, kommt nicht unter ein ungleiches Joch mit den Ungläubigen. Wir sollen nicht das gleiche Joch tragen wie die Ungläubigen. Denn welche Partnerschaft hat die Gerechtigkeit mit der Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft hat das Licht mit der Finsternis? Welche Harmonie hat Christus mit Belial? Oder was für ein Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Und was hat der Tempel Gottes mit den Götzen gemein? Wenn wir der Heiligung nachjagen, dann wird sich unser Wandel verändern. Und dann werden auch Entscheidungen, die wir treffen, anders sein. Ja, zum Beispiel, welchen Ehepartner man auswählt. Wenn ich in meinem Herzen heilig bin, dann werde ich nicht irgendeine Entscheidung treffen nach der Weise der Welt. Dann werde ich nicht, ja, wie hier steht, eine Partnerschaft eingehen mit der Gesetzlosigkeit. Und Gott hat im Alten Bund viele Vorschriften für die Priester gegeben. Woher kommen diese ganzen Vorschriften? Die kommen alle daher, weil Gott will, dass sie heilig sind. Und wir hatten die Konferenz über Maleachi vor kurzem, vor einem Jahr. Und am Ende von Maleachi sagt Gott, man wird einen Unterschied sehen zwischen dem, der ihm dient, und das sind heilige Priester, und dem, der ihm nicht dient. So, die Heiligung fängt an in unseren Herzen und da braucht es unsere Mitarbeit, aber es muss auch sichtbar sein in unserem Wandel. Und da ist wirklich gut, auch den Herrn zu suchen. Herr, sieht man deine Heiligkeit in meinem Wandel? Und wo ist noch etwas, das ich in Ordnung zu bringen habe? Und dann sagt er hier in Vers 17, darum geht aus von ihrer Mitte und sondert euch ab, spricht der Herr, und rührt kein Unreines an, so werde ich euch annehmen. Ja, bei der Wiedergeburt nimmt Gott dich an, wie du bist. Geht ja auch nicht anders. Aber später, nachdem wir wiedergeboren sind und jetzt Priester sind auf dem Weg der Heiligung, da gibt es ja eine Bedingung, dass Gott uns annimmt und dass wir enge, nahe Gemeinschaft mit Gott haben können. Und das steht hier sehr klar. Wir müssen uns absondern und nichts Unreines anrühren. Ja, wie wir auch schon gehört haben über die Gemeinschaft, über das Blut Christi. Das funktioniert nicht, wenn wir jeden Tag locker sind, hier und da Unreines anzurühren. Und dann nehmen wir das Blut Christi, bitten um Vergebung, reinigen uns und morgen rühren wir es einfach locker wieder an. Wenn wir so leben, dann wird Gott uns nicht annehmen. Das heißt nicht, dass wir unsere Rettung verlieren. Aber wir werden nicht die Nähe und Gemeinschaft mit unserem Gott haben, die wir als heilige Priester haben sollten und könnten. Und da brauchen wir auch die Furcht des Herrn, nichts Unreines anzurühren und uns abzusondern. Und der Herr wird uns immer wieder auch vor Entscheidungen stellen, wo wir auch äußerlich eine Entscheidung treffen müssen. Für eine Sache und gegen eine Sache. Uns auf die Seite des Herrn zu stellen, uns abzusondern und nichts Unreines anzurühren. Und auch in Hesekiel 44, wenn ihr wollt, könnt ihr das nochmal lesen, dort über die Söhne Zadoks. Dort sehen wir auch, ja, Gott sagt, sie sollen mir nahen und sie sollen mir dienen. Das ist wunderbar. Aber warum hatten sie dieses Vorrecht? Weil sie Gott treu geblieben sind, als andere Priester abgeirrt sind. Direkt vor dem Abschnitt, deswegen ist gut, das ganze Kapitel Hesekiel 44 mal zu lesen. Da redet Gott auch über die Leviten, ja, und die hatten auch ihre Aufgaben. Es ist nicht so, dass Gott sie völlig verstoßen hat. Aber weil sie einmal abgewichen sind, als eine Entscheidung anstand, sich auf die Seite Gottes zu stellen, blieben am Ende nur noch die Söhne Zadoks unter den Priestern, die das Vorrecht hatten, Gott wirklich zu nahen. Und da müssen wir uns fragen, ja, was wollen wir? Sind wir zufrieden, einige Dienste draußen zu tun? Oder möchten wir wirklich Gott nahen? Ihm dienen, in seiner Gegenwart leben? Aber da gibt es Voraussetzungen. Und vor allem, was hier steht, immer wieder eine Entscheidung zu treffen. Herr, ich stelle mich auf deine Seite. Auch wenn alle anderen abweichen. Und der Herr wird uns immer wieder solche Entscheidungen geben. Und auch die Söhne Zadoks, wenn ihr das liest, seht ihr, haben auch einige Dinge, die sie befolgen müssen, wo man sieht, die Heiligkeit hat einen Ausdruck. Selbst wie sie ihre Haare schneiden, sagt Gott ihnen. Ja, der Herr sagt, nicht zu kurz, nicht zu lang. Wenn du heilig bist, dann sind die Haare nicht zu kurz und nicht zu lang. Ja, das ist ein Beispiel, wir lachen, aber es zeigt, die Heiligkeit hat einen Ausdruck bis hin zu solchen Dingen. Und das ist wunderbar, ja. Da kann man sich nichts vormachen. Einer, der wirklich heilig ist, dem wird man das auch äußerlich ansehen. Natürlich, du kannst nicht andersrum sagen, okay, wenn ich meine Haare jetzt richtig schneide, bin ich heilig. So rum nicht. Machen auch viele Gläubige, ja. Sie befolgen viele Regeln und denken, das wäre Heiligkeit. Aber umgekehrt, wenn der Herr unser Wesen verändert, werden wir auch in vielen äußeren Dingen seine Gebote befolgen, seine Wege beachten und auch ein Zeugnis sein in der Heiligkeit. Lob den Herrn, ja. Und Petrus redet immer wieder von dieser Heiligkeit. 8-mal redet er über die Heiligkeit und 4-mal davon im 1. Kapitel. Es geht Petrus wirklich um die Errettung der Seele und um die Heiligung, weil diese zwei zusammengehören. Schon in 1, Vers 2, das haben wir schon gesehen, Heiligung durch den Geist. Lob den Herrn. Dann gibt es in 1, Vers 12, verkündigt durch den Heiligen Geist. Dann 15 und 16 haben wir gelesen. Und dann Kapitel 2, Vers 5, so zentral, eine heilige Priesterschaft. Und auch da, Geschwister, es ist so bedeutsam. Petrus hätte viel sagen können über die Priesterschaft. Aber er sagt, eine heilige Priesterschaft. So wie es die erste Eigenschaft von Gott ist, von Christus und vom Heiligen Geist, muss auch von der Priesterschaft, der erste und wichtigste, das Merkmal muss sein, sie sind heilig. Eine heilige Priesterschaft. Lob den Herrn, dass der Herr uns das vor einigen Jahren wirklich geöffnet hat und seitdem immer mehr öffnet. Und wir sollen diesen Weg der Heiligung gehen. Kapitel 2, Vers 9, wir sind eine heilige Nation. Lob den Herrn. Genießen wir das. Wir sind eine heilige Nation, abgesondert von der Welt. Ganz anders als alle Nationen dieser Welt. Eine himmlische Nation. Himmlisches Jerusalem. Lob den Herrn. Und dann 1. Petrus 3, Vers 5 gibt es noch ein wunderbares Wort für alle Schwestern, von dem aber auch wir Brüder viel lernen können. 1. Petrus 3, angefangen ab Vers 3. Euer Schmuck sei nicht äußerliches Flechten der Haare, Anlegen von Gold oder Anziehen von Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens im unvergänglichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, der in Gottes Augen sehr kostbar ist. Und jetzt Vers 5. Denn so haben sich auch früher die heiligen Frauen geschmückt. Lobt den Herrn. Seht ihr, was für ein Bewusstsein Petrus hat? Selbst wenn er von den Frauen redet, in der Gemeinde, unter Gottes Volk, er sagt die heiligen Frauen. Ja, liebe Schwestern, ihr sollt alle so ein Bewusstsein haben. Ich möchte eine heilige Frau sein. Und das hat auch mit dem äußeren Wandel zu tun, offensichtlich. Ja. Mit was schmückt man sich? Ja, der Schmuck soll nicht äußerlich sein, sondern der verborgene Mensch des Herzens. Und mir gefällt diese Bezeichnung, so haben sich auch früher die heiligen Frauen geschmückt. Heiligkeit ist wirklich ein Schmuck. Und das Wort Gottes benutzt es auch öfter. Ja, in den Psalmen gibt es einige Stellen. Psalm 110, Vers 3. Dort heißt es, das Volk des Herrn, dein Volk wird am Tag deiner Macht voller Willigkeit sein in der Pracht der Heiligkeit. Manche Übersetzungen sagen auch, geschmückt mit Heiligkeit. Wir sollen so ein Verlangen haben. Herr, ich will diesen Schmuck haben. Nicht äußeren Schmuck, sondern diesen Schmuck der Heiligkeit. Es ist eine Pracht. Psalm 29, Vers 2 sagt, betet den Herrn an, geschmückt mit Heiligkeit. Deswegen auch, wenn wir, vor allem wenn wir sonntags zusammenkommen, dem Vater die geistlichen Opfer darzubringen, wir sollen geschmückt sein mit Heiligkeit. Das ist eine heilige Sache, die wir da machen. Keine gewöhnliche Sache, wo man einfach aufsteht und da locker irgendwas vorliest, sondern wir sollen so ein Bewusstsein haben, das ist was Heiliges. Ich bete den Herrn an mit heiligem Schmuck. Ja, auch das geistliche Opfer selbst, es ist keine gewöhnliche Sache. Es ist eine besondere, heilige Sache. Wir gehen mit heiligen Dingen um. Es soll uns keine Furcht machen, wir sollen deswegen nicht zurückweichen und nichts bringen, aber wir sollen üben, wie bringe ich dem Vater mein Opfer? Geschmückt mit Heiligkeit. Kurz zum Punkt, reduziert auf die Substanz, die Christus gewirkt hat, auf die Veränderung. Ja, manchmal, wenn manche Opfer noch sehr lang sind und man selber nicht weiß, wie man es kürzen soll, ist immer gut, sich zu fragen, was hat der Herr in mir verändert? Nicht, was ist passiert, was hat Person A gesagt, wie hat Person B geantwortet, was hat Person C darauf noch eingeworfen, sondern was hat der Herr in mir verändert? Das hat auch mit Heiligkeit zu tun, dass wir lernen, die geistlichen Opfer nicht in einer gewöhnlichen Weise zu bringen. Eine lange Geschichte draus zu machen, als ob wir uns mit den Geschwistern unterhalten würden. Sondern es ist etwas Abgesondertes für den Vater, für den heiligen Vater. Er ist heilig. Deswegen lobt den Herrn, betet den Herrn an, geschmückt mit Heiligkeit. Psalm 96, Vers 9 nochmal. Heiligkeit ist unser Schmuck. Und dann den letzten Vers in Petrus haben wir schon Gemeinschaft gehabt. Heiligt Christus als den Herrn in euren Herzen. Lobt den Herrn, lasst uns dieses Wort wirklich mitnehmen und mitarbeiten. Wir werden nicht von alleine geheiligt. Deswegen sagt er auch in 2. Korinther 7, Vers 1, wir haben eben 6 paar Verse gelesen, 7, Vers 1 sagt er, dass wir jetzt die Heiligung vollenden sollen. Amen. Es ist dieser Prozess hier, den wir gestern gesehen haben. Wir sollen die Heiligung vollenden und das braucht unsere Mitarbeit. Auch Hebräer 12, 14, jagt der Heiligkeit nach. Das zeigt, es ist ein Kampf. Es fliegt einem nicht einfach zu, heilig zu sein. Aber lasst uns heute Morgen neu ermutigt sein, der Heiligkeit nachzujagen. Amen. Und lasst uns noch einen Vers zusammen lesen. 1. Thessalonicher 5, 23. Gibt uns eine Richtung, was wir zu tun haben, bis der Herr kommt. Amen. 1. Thessalonicher 5, 23. Amen. Halleluja. Amen. Er selbst aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch.